Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games.
Ja, willkommen zurück zum Serious Games Podcast und willkommen zurück, lieber Jannik. Ich glaube, es braucht gar nicht viel Eröffnungsworte. Ich überlasse dir vielleicht auch ein paar neue Dinge zu erzählen, die unsere Hörenden noch nicht wissen. Jannik ist tatsächlich schon zum dritten Mal hier vor dem Mikrofon und es kam so, dass wir nach der letzten Podcast-Aufzeichnung, da ging es um die 3D-Welt-Methode, die verlinke ich natürlich nochmal in den Shownotes. Aber wir haben danach nochmal so uns ein bisschen ausgetauscht über Gamification im Allgemeinen und warum das so im Kommen ist, wenn man das so sagen kann, ne? Und da wollen wir auch mal einen Bogen schließen, um vielleicht so 3-4 Bereiche mal anzuschauen. Warum ist das vielleicht sinnvoll, sich Gamification und Spieledynamiken anzuschauen? Warum ist es wichtig, da auch immer an die eigenen Ziele, die man mit dem Einsatz verfolgt, nochmal drauf zu schauen, und dann können wir vielleicht auch ein bisschen aus unserer Erfahrung und aus vielleicht noch kann man ein paar Lesetipps oder so mal gucken, Jannik, was so entsteht, ne? Aber haben wir vielleicht noch ein paar Lesetipps oder ein paar Recherchetipps für die Hörenden. So, das ist jetzt erstmal ein ganz allgemeiner Einstieg in dieses Gespräch, also kein Spiel diesmal im Fokus mit Experte Jannik als Facilitator, sondern diesmal ganz allgemein, Jannik, zu deinen Erfahrungen, Wünschen, Hoffnungen rund um Gamification. Also, jetzt nochmal. Herzlich willkommen zum Serious Games Podcast.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich freue mich total. Und genau wie du schon sagst, ich glaube, dass Gamification überall immer wieder auftaucht. Und das begegnet mir natürlich auch ganz viel, und ich habe das Gefühl, dass auch eine große Begeisterung für das Thema da ist. Und ich glaube, was ganz gut ist, ist so eine kleine Handreiche für all diejenigen, die sagen, ich hätte da auch mal Lust drauf und ich traue mich da jetzt auch ein bisschen mehr raus in diese Welt von Gamification, vielleicht sogar selbst Spiele entwickeln wollen oder Serious Games entwickeln wollen oder Elemente von Gamification entwickeln wollen. Und ich glaube, da hat jeder von uns, der das schon mal selbst gemacht hat, genug Fettnäpfchen mitgenommen, und vielleicht kann man ja so ein paar Fettnäpfchen teilen, dass nicht jeder die mitnehmen muss, sondern dass dann vielleicht auch die Begeisterung hoch bleibt, an diesem Thema zu bleiben. Und ich glaube, das wäre, also da freue ich mich total drauf, auch zu hören, wie deine Erfahrungen sind, und ich kann da gerne noch das ein oder andere an, ich sag mal, Daumenregel mit dazugeben, wenn ich mich mit dem Thema Gamification beschäftige, was ich versuche damit zu berücksichtigen.
Na klar, na klar. Und lass uns mal gleich einsteigen. Warum, wieso, weshalb? Ja, klar, wenn man was Spielerisches macht, wir können da gleich nochmal gucken, was eine Definition von Gamification ist, ne? Aber wird ja oftmals was sehr Dynamisches, was Interaktives verbunden, ne? Es scheint von außen so, aber wer das auch schon mal erlebt hat, mag vielleicht auch eine erhöhte Motivation in der Gruppe, also nochmal sehr vage jetzt nochmal gehalten für den Einstieg, ne? So wahrnehmen, dann macht man natürlich was, ne? Also man macht eine gemeinsame Erfahrung, man kommt ins Tun, man kommt ins die soziale Interaktion, ne? Und all das mit Emotionen verbunden, ne, kann natürlich hilfreich sein, vielleicht das ein oder andere Erleben, das ein oder andere Getane besser in Erinnerung zu behalten. Und da können wir dann auch schon den Begriff des Lernens vielleicht dann auch benutzen, ne? Und allgemein hin war es doch immer so, hey, wir machen, ne, wir gamifyen irgendwas, da gibt's dann gibt's ein paar Punkte, ne?
Ja, wie bei dem der Klassiker sind Punkte.
Ne? Hey, wir machen das mega kompetitiv, jetzt kann ich gegen meine Community joggen, obwohl ich ganz alleine an der Rummelsburger Bucht rumlaufe, ja, oder ich kann hier genau einfach in den Wettbewerb gehen, ne, der dann manchmal von außen sehr technisch irgendwie da reingedröselt wird. Aber was ist Gamification für dich, oder warum siehst du, dass viele Kolleginnen und Kollegen vielleicht im Netzwerk und darüber hinaus Gamification jetzt so auf dem Radar haben?
Ja, also Also ich glaube, für mich ist Gamification, und das ist ja das Schwierige, dass der Begriff nicht so richtig geschützt und geklärt ist, ne? Also die Definition, die Arbeitsdefinition, die ich kenne, ist, dass Gamification erstmal nur der Einsatz von spielerischen Elementen in nicht spielerischen Kontexten ist. Jetzt könnten wir uns philosophisch darin verlaufen, was denn bitte ein nicht spielerischer Kontext ist, wenn doch eigentlich das ganze Leben kann ja auch, ne? Das ganze Leben ist ein Spiel. Wurde ja schon vor Jahren gesungen. Also ja, die Frage ist, glaube ich, was nehmen Menschen als spielerische Elemente wahr? Und ich glaube, die Begeisterung für Gamification ist, wenn man Beispiele guter Gamification erlebt hat, dann hat das einen sehr intensiven Effekt. Dann ist das bedeutend immersiver und es bleibt bedeutend mehr hängen als in einem reinen PowerPoint-Deck von 246 Folien, wo ich sämtliche Theorien rauf und runter bete. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen die Gefahr, dass ich glaube, Menschen denken dann, jetzt nutze ich Gamification einfach für alles. Und jetzt versuche ich, Wissen über den Übertrag von Spielen zu vermitteln, die ich kenne. Und das Problem dabei ist, meiner Meinung nach, dass viele Menschen mit schlechten Spielen groß geworden sind. Also dann versuchen Leute so die klassischen ersten Gamification-Ansätze, die ich zumindest immer wieder sehe, ist so, wir übertragen Monopoly. Ja, also das Prinzip, jemand würfelt, dann zieht man auf den Feld vor, zieht eine Karte, muss was beantworten, kriegt Punkte oder nicht oder zieht nochmal ein Feld vor. So, Monopoly ist einfach kein gutes Spiel. Also Monopoly ist einfach kein Spiel, was in einer Gruppe Spaß macht. Oder anders formuliert, die Zeiten, dass Monopoly so der Maßstab der Brettspielszene ist, ist lange vorbei und da gibt's einfach viel bessere Spiele.
Absolut, absolut, ja.
Und wobei, genauso zum Beispiel,
Ich möchte nur ganz kurz sagen, ne, ich denke, Monopoly ja auch als Spiel entstanden, ne, um genau dieses Zusammenwirken auch zu illustrieren, ne? Also auch zu externalisieren. Aber natürlich kann man nicht alles mit Monopoly lernen. Ne?
Absolut. Und andere Spiele, die auch manchmal schwierig sind, sind solche, oder ein anderer erster Anlaufpunkt sind dann solche Quartettspiele. So, wir haben irgendwie ganz, ganz viele inhaltliche Themen, dann machen wir ein Quartett draus, ne? Und dann findet man ganz viel verschiedene Quartette, weil man früher auf dem Schulhof irgendwie gestanden hat und gesagt hat, mein Dino ist so und so viel Meter lang und so viele Tonnen schwer.
Genau. Aber so, ne? So ein Kartenspiel ist ja natürlich auch einfach, ne, zu produzieren. Also es hat
richtig.
Ja auch einige Vorteile. Aber Jannik, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bekomme häufig, ne, so die Frage gestellt, hast du da mal ein gutes Spiel für mich?
Ja.
Und wenn wir jetzt natürlich anfangen, Spiele, die wir selber erlebt haben, die wir mögen, da gibt es ja echt super Spiele, zu nutzen, nur weil wir das Spiel mögen, dann glaube ich, haben wir schon den zweiten Schritt vom ersten gemacht. Ne?
Absolut.
So, daher frage ich immer, okay, einen Moment, was willst du denn erreichen? Weil vielleicht ist das Spiel als Methode gar nicht angezeigt, ne? So. Also, was sind denn so Ziele, wo du sagst, da lohnt es sich, mal über über Gamification nachzudenken oder da zu recherchieren oder sich einen Experten, eine Expertin mal an die andere Seite des Telefons oder der Kaffeetasse zu setzen, um mal zu gucken, ob da was Gutes mit, was Zielführendes mit erreicht werden kann.
Ja, also ich würde es so formulieren, es gibt verschiedene, oder für mich gibt es verschiedene Abstufungen, die ich mit Gamification erreichen kann, je nach Zielstellung. Manche davon sind einfacher und manche davon sind komplexer und brauchen ein bisschen mehr vielleicht Know-how oder Erfahrung in dem Bereich. Aber je nach Zielstellung kann ich auch ganz einfache Sachen erreichen. Es wird immer dann schwierig, wenn ich eine sehr komplexe Zielstellung habe, aber das versuche mit einer einfacheren Sache zu lösen. Mein Beispiel, also ich würde es so formulieren, für mich, ich klopfe Gamification immer nach so drei Leveln ab, ne? Also Level passt auch gut zu Gamification, aber sie sind auch unterschiedlich schwer zu erreichen. Das erste Level, das ist so die Oberfläche von einem Spiel. Also man kann Dinge gamifizieren, indem ich einfach eine interessante Interaktion oder Oberfläche dazu packe. Mein Beispiel an der Stelle wären typische Quizspiele. Also Quizspiele, ich persönlich bin jetzt kein Fan von Quizspielen. Ich glaube, das ist immer so, entweder man weiß die Antwort oder man weiß sie nicht. Entweder ich habe ein schlechtes Gefühl, weil ich die Antwort nicht weiß, oder ich wusste die Antwort, dann habe ich nicht Neues gelernt. Also ist so ein bisschen schwierig, wie schaffe ich es, ein Quizspiel zu bauen, was ein positives Gefühl auslöst. Das ist schon mal die erste Frage. Aber was zum Beispiel ganz typischerweise immer wieder so ein Einzug in so Seminare hält, ist ja dieses Jeopardy. Ne? Also wir nehmen uns jetzt 5 Kategorien, machen da Jeopardy-Fragen zu, und wenn ich das in Teamkontexten beantworten lasse, kann das auch richtig Spaß machen. Man darf sich aber auch nicht blenden lassen, am Ende ist das eine Oberfläche für eine Klausur. Ne? Also ich stelle eine Frage und ich will eine Antwort. Und genauso könnte ich das schriftlich machen und dann stelle ich noch Atlanten auf und dann habe ich eine Klausur, und eine Klausur ist ziemlich langweilig und hat keiner Lust drauf. Das heißt, solche Quizspiele sind eine schicke, interessante Oberfläche, und wann immer ich eine neue Oberfläche schaffe, sind Menschen erstmal interessiert und gucken sich das gerne an und beschäftigen sich erstmal länger damit, als wenn ich das als Papier verteile.
Absolut, ne? Und um den Kreis zu schließen zu unserer Intro, ne? Das wäre jetzt eben der nicht spielerische Kontext, ne? Sag mal, Wissensabfrage, Wiederholung, Reflexion, das gehört. Ne? Und dann eben eine Mechanik, jetzt Jeopardy oder ähnliches, ne? Um tatsächlich die Teilnehmenden dazu zu bringen, ne? Egal ob man das jetzt individuell macht, ne, mit digital unterstützt oder mit Hand und Karten ausfüllen, Handzeichen geben, Karten ausfüllen oder ob im Team, das ist ja erstmal egal. Aber hier wäre eine Spiele-Dynamik eben in diesem Nicht-Spiele-Kontext. Okay, Oberfläche, verstanden.
Genau, der Vorteil ist, dass es meistens relativ einfach ist, eine interessante Oberfläche zu schaffen. Das ist, man erlebt das wahrscheinlich jetzt auch wieder zur EM, da werden Teams gegeneinander als Fußballmannschaften bezeichnet, die dann in irgendwelchen KPIs gegeneinander antreten. Das wird dann schön visualisiert, aufgehangen. Oder es gibt irgendwelche Rallyes, wo Autos sich je nach Punkten nach vorne bewegen. Oder wie gesagt, so typische Spiele, Quizspiele, ne, die am Ende eine Klausur sind. Der Vorteil ist, das lässt sich relativ einfach umsetzen. Das sieht erstmal auch optisch nach was aus. Der Nachteil ist, Menschen verlieren relativ schnell das Interesse daran, wenn sie einmal dahinter steigen und feststellen, naja, am Ende ist es nichts anderes als ein Dashboard, wo wir jetzt unsere verschiedenen Kennzahlen vergleichen. Am Ende ist es nichts anderes als eine Klausur. Und das merkt man, wenn ich jetzt das 5. Jeopardy in Folge mache oder ne, das 6. Mal irgendwie die Autos fahren lasse, dann verlieren die Leute sehr schnell eben auch das Interesse. Und das bringt mich zur zweiten Ebene, wo ich glaube, da steckt noch mal mehr drin, und das ist die Ebene der Mechanik. Also, dass das, was du beschreibst, dass verschiedene Spiele eine Spielemechanik haben und man versucht, anhand dieser Mechanik ein komplexeres Abbild in der Realität darzustellen. Und dann sollen die Leute quasi in dieser reduzierten Version diese Mechaniken kennenlernen. Das kennst du bestimmt, ganz viele dieser Agile Games, ob das jetzt die Flieger sind, ob das jetzt das Pizzaspiel ist, ob das Ballpoint Games sind oder ähnliches. Die haben immer eine bestimmte Mechanik, einen bestimmten Ablauf mit drin, und den gilt es irgendwie zu optimieren. Und dann fangen die Leute an den Knöpfen und Hebeln zu spielen. Und weil ich halt nicht eine ganze Organisation umbauen kann, nutze ich eben diese reduzierte Version, um diese Mechaniken zu vermitteln.
Absolut. Und Jannik, wenn ich, ich verlinke natürlich alles, was du jetzt gerade genannt hast. Für einige habe ich auch schon eine Podcast-Folge. Andere kommen bestimmt noch. Aber es sind natürlich auch mehrere Mechaniken, ne, so übereinander, miteinander verwebt, ne? Also, dass man eine Timebox hat, ne, und irgendetwas in einer gewissen Zeit oder Geschwindigkeit machen soll, ne? Dass man vielleicht auch verhandeln muss, wie viel Risiko geht man ein, ne? Wie viel Sicherheit bewahrt man? Und dann gilt es, das gegebenenfalls auch noch mit einer kleinen Gruppe abzusprechen, ne? Oder man muss mit seinen Ressourcen haushalten, ne? Weil er vielleicht etwas kostet, ne?
Genau, also das.
Und dann gibt es ja noch so viele Dinge, die man auch im Verborgenen machen kann, ne? Dann gibt es noch jemanden, der hat, der bekommt eine Rolle, eine Superpower oder es wird etwas limitiert, genau wie du gesagt hast, ne? Um eben die, die Komplexität zu reduzieren, also der echten Welt, aber B, um das natürlich auch fassbar zu machen. Ne? Wir wollen ja am Ende auch was lernen, was reflektieren, was erleben. Und da wird es eben dann so designt, dass das möglich wird, sagen wir es mal so. Ne?
Genau, also ich bin an der Stelle noch ein bisschen davor, vor der Reflexion, sondern da bin ich noch dabei, dass häufig solche Mechaniken und solche spielerischen Ansätze, die auf solche Mechaniken abzielen, das kann sowas sein wie so ein Kanban-Board, ne? Oder wo man solche Mechaniken lernt, also solche Techniken lernt, und die zeichnen sich meistens dadurch aus, dass es eine optimale Strategie gibt. Ne? Es gibt ein richtig und es gibt ein falsch. Es gibt ein, wir laufen damit vor die Wand, und es gibt ein, das hat super funktioniert, wir haben jetzt die beste Strategie gefunden, um dieses Spiel zu schlagen. Das ist häufig bei Planspielen der Fall. Das sind diese typischen, ne, du bist Leiter einer Firma und ich muss jetzt zuerst zweimal in Marketing investieren, dreimal in Forschung und Entwicklung, dann habe ich die Produkte, die ich dann beim Kunden und so weiter und so fort. Also wann immer im Hintergrund, so ein bisschen böse gesagt, ne, dann spiele ich an so einer Excel-Tabelle. Also wann immer ich da im Hintergrund diese Schräubchen hin und her bewege, dann lerne ich quasi, wie funktionieren denn verschiedene Abhängigkeiten voneinander? Wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Und wie kann ich mich denn hier in diesem Spielsetup verhalten? Und die Idee ist, dass ich danach den Transfer mache. Was bedeutet es denn für mein Verhalten in der Realität? So, das sind Vor- und Nachteile hier. Und hier merkt man schon, diese Mechaniken müssen sehr wohl überlegt sein und sehr gut überlegt sein, damit ich nicht aus Versehen was kaputt optimiere. Weil es kann immer ganz schnell passieren, dass jemand möglicherweise einen Fehler im System findet und auf einmal im Spiel mega erfolgreich ist mit einer Strategie, die in der Realität extrem schädlich ist. Und dann ist es ganz schwer, denjenigen zu vermitteln, ach so, ja, das hat hier funktioniert, aber in der Realität machen wir das bitte nicht. Und deswegen erlebe ich das manchmal, dass Leute solche Spiele nehmen und dann unterschätzen, die Instruktion, die war ungefähr so und so und ich erzähle die mal so aus der Hüfte geschossen, oder ja, ich habe das mal irgendwo gesehen, das kann ich selbst auch. Und dann erzähle ich das so ein bisschen und da kommen auch immer Erkenntnisse bei rum. Aber die Frage ist, ob es am Ende wirklich auch dem gerecht wird. Gerade bei solchen mechanischen Spielen erlebe ich das häufig, dass die, wie soll ich sagen, manchmal verkommen die dann zu so Energizern. Also die starten eigentlich als ein komplexes Spiel, was es gilt zu reflektieren und auseinanderzunehmen. Und da plant man normalerweise eine Stunde oder zwei für ein. Der Nächste hat es mal gesehen und sagt, ja, wir machen das mal so zum Einstieg. Da ist es nur noch eine halbe Stunde. Und der Nächste macht nur noch mal 10 Minuten als Energizer zwischendurch. Und wir reflektieren das in einem Satz. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass so, ja, manche Leute so die Kugeln verschießen und sich gar nicht so bewusst sind, hey, das war eigentlich eine sehr wertvolle Erfahrung. Dann darf man auch sich gern die Zeit nehmen, das genauer zu beleuchten.
Genau. Also lass uns das mal ein bisschen aufdröseln, weil da stecken ja schon so einige Dinge mit drin. Ne? Also auf der einen Seite, genau, ne, nochmal reduziertes Abbild der Realität. Ne? Wir haben, sagen wir mal, das ist jetzt Planspiel genannt, wir haben eine Simulation, wir haben eine Übung. Ja? Dann auf der anderen Seite, genau, der Weg hin zur Realität, das soll ja dann dieses Erlebnis, dann die Reflexion dieses Erlebnisses und dann eben der Transfer, ne? So, was macht das jetzt mit uns? Also, was ist eigentlich mein Auftrag? Die Verhaltensänderung oder die Denkänderung, die da vielleicht ausgeht. Also, was soll ich lernen, ne? So ganz einfach mal, sehr vereinfacht gesagt, ne? Und das andere ist, wenn du sagst, dadurch bedingt, dass wir ja die Realität reduzieren, damit sie spielbar ist, also in diesem Setup mit der Zeit und ne, den Teilnehmenden und ne, dem Thema, ist es natürlich nicht 100% passend. Also da kann es Zufälle geben oder ein Hack geben oder eine Lücke entdeckt werden, ne, oder ein Verhalten, da muss man auch mal sagen, in der Dynamik, was jetzt auch so ne, in diesem sicheren spielerischen Rahmen, na, kann man das mal so machen, aber das, so würde sich kein Mensch ne, in der Realität verhalten, weil dann
hoffentlich
andere Dinge, ja, das, weil da vielleicht ganz andere Dinge in Gefahr oder in Mitleidenschaft gerissen werden würden. Ne? So, ich denke jetzt auch, wenn jemand der irgendwas aus der Hand reißt ne, oder die Tür zuhält oder so, ne? So was würdest du ja vielleicht nicht unbedingt beim nächsten Kunden machen. Da müssen wir natürlich dann auch gucken, dass der Transfer und das, was ne, sichtbar wird im spielerischen Setup, auch nutzbar ist und sinnstiftend ist. Aber sag mal, jetzt war das ja eine Annahme, wo es ein richtig und ein falsch gibt. Hast du ein Beispiel oder hast du was erlebt oder jemanden begleitet, der oder die gesagt hat, Mensch, Jannik, ich würde hier gerne das ein bisschen tunen und dann können wir gleich auch noch über die dritte Ebene dann sprechen. Aber hast du vielleicht schon mal für diese zweite Ebene ein Beispiel für uns, wo du sagst, ach, da liegt das richtig gut?
Na klar, also das passt, also ich glaube, das funktioniert zum Beispiel immer sehr gut, wenn man versuchen möchte, bestimmte Frameworks zu vermitteln. Also ob das jetzt sowas ist wie Kanban oder Scrum, also wann immer es darum geht, so zu vermitteln, wie interagiert denn, also wie ist dieses Framework gedacht und wie greifen diese Zahnräder ineinander? So, da ist das ein guter Ansatzpunkt, weil ich glaube, dass es das eben in einer reduzierten Version sehr gut macht. Also jetzt am Beispiel Scrum, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich kann halt nicht abwarten, okay, wir warten, treffen uns in einem Monat wieder und machen dann eine Retro oder so. Da gibt es spielerische Elemente, gibt es auch so Lego mit Scrum und dann baut man innerhalb von einem Tag so eine halbe City auf und man lernt dabei diese Grundprinzipien sehr gut kennen. Und das funktioniert zum Beispiel super in diesem Kontext. Und da, finde ich, wird halt immer wieder deutlich, man muss sich halt gut überlegen, was will ich eigentlich mit der Gruppe erreichen, was will ich vermitteln. Genau.
Und also, was will ich erreichen, was will ich vermitteln? Und ich würde noch eine Frage hinzufügen, welche Gespräche müssen geführt werden? Ne? Also, was soll sichtbar sein? Das ist für mich auch manchmal noch ein ganz wichtiger Indikator. Okay, Frameworks, Ebene 2, Mechanik. Und wie gesagt, wir gehen immer davon aus, es gibt schon irgendein Spiel, also es gibt schon ein Spiel oder eine Simulation, ne, wo man das erkennen kann. Was ist denn die dritte Ebene?
Also die dritte Ebene ist für mich die, die mir persönlich am meisten Spaß macht. Und ich glaube, dass das auch die Ebene ist, die am schwierigsten zu erreichen ist. Und was mir wichtig ist, dass es auch nochmal nicht so ist, dass ein Spiel nur auf einer Ebene stattfindet, sondern das werden wir gleich am Ende sehen. Ne? Das kann auf ganz vielen Ebenen, also es kann auf allen drei Ebenen gut sein. Es kann auch auf nur einer Ebene gut sein. Die dritte Ebene ist quasi die Interaktion der Menschen mit den Strukturen und Prozessen, die dieses Spiel als Möglichkeitsraum gibt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber was ich meine ist, dass jedes Spiel mit jeder Mechanik, mit jedem Element, was wir vorher schon besprochen haben, den Spielenden irgendwie die Möglichkeit gibt, darauf zu reagieren. Und das Interessante an dieser dritten Ebene ist, es geht gar nicht darum, ob es richtig oder falsch ist, sondern es geht letztendlich um die Reflexion, warum habe ich mich für dieses Verhalten entschieden? Warum habe ich mich nicht für ein anderes Verhalten entschieden? Also als Beispiel, typischerweise könnte man sowas machen wie, es gibt die Möglichkeit, dass ich meinetwegen Punkte kriege, indem ich meine eigene Sache aufbaue, meine eigene Firma oder mein eigenes Haus, was weiß ich. Ich könnte aber auch dafür sorgen, dass alle anderen Punkte verlieren. Das macht jetzt unterm Strich erstmal keinen Unterschied, weil die Punktedifferenz wird sehr wahrscheinlich die gleiche sein. Aber die Frage wäre jetzt, naja, wenn ich doppelt so viele Punkte andere Leute verlieren lassen kann, als ich mir selbst aufbaue, würde ich das dann tun oder würde sich das für mich schlecht anfühlen oder wie viele Punkte müsste ich denn an Differenz für das eine oder das andere Verhalten bekommen, dass ich sage, ah, jetzt verändere ich mein Verhalten. Und dabei geht es gar nicht darum, war das jetzt die richtige oder die falsche Entscheidung, das so zu tun, sondern es geht eher darum zu gucken, Welche Strukturen und Prozesse fördern bei mir welches Verhalten? Was hat bei mir dafür gesorgt, dass ich gedacht habe, alles für den Sieg? Da gehe ich auch, ne? Da gehe ich über Freundschaften und Bekannte und Verwandte hinweg und meine Oma wird verhökert. So, was hat gereicht, dass ich sage, da werfe ich bestimmte Dinge über Bord? Was hat dafür gesorgt, dass ich bestimmte moralische Vorstellungen auch einfach nicht überschreiten kann und sage, nee, ich hintergehe niemanden in meinem Team? Und das ist diese Reflexionsebene der Interaktion der Spielenden mit den Möglichkeiten und den Raum, die das Spiel bietet.
Okay. So ad hoc mit mir in Resonanz gegangen, kann ich auch verlinken, so ein XY-Game, ne, wo man so Entscheidungen treffen muss, oder so ein Resource-Battle. Wir können auch, wie gesagt, auch noch nach dem Podcast, also nach der Aufzeichnung, noch eine kleine Liste machen für die Interessierten.
Eine kleine Liste.
Ja. Genau, also da geht es dann um mein Verhalten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, worüber ich gerade noch nachgedacht habe, da sind wir als Moderierende, als Facilitierende dann besonders gefragt,
absolut,
das wahrzunehmen. Viele kleine Momente der Interaktion mit, du hast es jetzt genannt, der Strukturen, den Prozessen, aber eben dann auch das, was daraus ausgelöst wird, untereinander. Ne? Um dann auch zu gucken, passiert hier etwas, was jetzt zuträglich ist für mein Lernziel, für das Workshop-Ziel, für den, ne, das Meeting-Ziel, oder ist es etwas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte und was jetzt passiert ist, womit ich jetzt aber auch mich beschäftigen muss.
Und das, was du ansprichst, ist nämlich auch genau das. Ich glaube, für diese erste Ebene, die Oberfläche, da muss ich, oder in Anführungsstrichen, es reicht aus, oder da ist es wichtig, dass ich gutes fachliches Wissen habe, welche Inhalte sollen zum Beispiel in diesen Quiz rein. Und dann braucht es jemand, der so ein bisschen Geschmack für Design hat, der sagt, okay, ich richte das ein bisschen hübsch an. Bei der Mechanik, da brauche ich schon jemanden, der so ein bisschen Trainingserfahrung hat. Da brauche ich jemanden, der das vermitteln kann und der eine gute Idee hat, wie diese Mechaniken ineinander greifen. Und auf dieser dritten Ebene, da braucht es jemanden, der gruppendynamische Prozesse beobachten und reflektieren kann, und die eben auch gut spiegeln. Und das zeigt vielleicht auch, warum manchmal Gamification nach hinten losgeht. Also wenn ich jemanden, der mit vollem Fachwissen unterwegs ist, versuche, auf der dritten Ebene Dinge auswerten zu lassen, wird es schwierig. Und jemand, der sich eigentlich permanent in so Teambeobachtungsprozessen befindet, wenn der einen Quiz auswertet, kann es sein, dass sich die Person früher oder später ein bisschen langweilt oder sagt, na, das ist eigentlich nicht so das Gelbe vom Ei. Genau, und das zeigt vielleicht, so wie auch der Anspruch an die Begleitung in diesen unterschiedlichen Leveln wächst. Und das ist vielleicht auch so mein Appell, dass je nachdem, was ich mache und erreichen möchte, man eben darauf achtet, dass all diese Dinge auch gut ineinander greifen können. Also ich kann bei einem mechanischen Spiel, wo ich ein Framework erkläre, ne, also Scrum mit Lego oder ein Ballpoint-Game, kann ich wunderbar in die Reflexion gehen, wie haben wir eigentlich diesen Raum genutzt. Das ist aber eine andere Ebene, die ich in dem Moment reflektiere und reflektieren möchte. Genauso kann ich sowas mit sehr wertigen Materialien haptisch interessant gestalten. Ich kann das auch mit Papier, dann ist es eher so ein bisschen flimsig, aber ne, dann ist das Design, die Oberfläche halt vielleicht nicht so gut, nicht so spannend. Und das zeigt so ein bisschen, was möchte ich eigentlich erreichen? Auf welcher Ebene möchte ich, dass das Gesehene und Erlebte reflektiert wird? Möchte ich, dass es auf einer rein inhaltlichen Ebene reflektiert wird? Möchte ich, dass die Leute die Mechaniken verstehen und einen Transfer herstellen? Und oder möchte ich, dass sie ihr Verhalten mit den möglichen Räumen, die dieses Spiel oder dieses Element der Gamification gegeben hat, reflektieren? Und das sind unterschiedliche Ebenen, auf denen man sich das anguckt. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, da immer mal drauf zu achten, dass man nicht zu schnell oder zu sehr die verwischt. Manchmal erlebe ich das, dass sozusagen für sehr intensive möglich oder ne, dass so eine Spielmechanik oder ein Spiel, was gebaut wurde, die Möglichkeit gibt, auf allen drei Ebenen ganz viel zu reflektieren und dann wird so nach zwei Fragen auf erster Ebene Schluss gemacht und dann denke ich so, ach, ist ein bisschen schade, weil diese Erfahrung werden die Leute nie wieder auf dieselbe Art und Weise machen können und da ist so ein bisschen das Pulver verschossen. Und genau das Gegenteil sehe ich auch manchmal, wo ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen overengineert. Also dann sind sehr komplexe Spiele und sehr komplexe Dinge dafür, dass dann so die Grunderkenntnis ist, im Team ist es besser als allein. Und ich denke so, boah, muss das jetzt unbedingt eine Stunde kosten? Vielleicht hätte man das auch in einem knackigeren Format geschafft. Und da glaube ich, wann immer man dort rechts und links sehr daneben schießt, entsteht so ein komisches Gefühl Gamification gegenüber, nämlich entweder dieses Gefühl, boah, wir haben jetzt irgendwie eine Stunde daran gewerkelt für das bisschen an Erkenntnis.
Für die drei Erkenntnisse, genau. Mhm.
Oder genau das Gegenteil, dass man so dieses Gefühl hat, etwas sehr Komplexes einfach durchgeritten wird und dann innerhalb von 5 Minuten abgefrühstückt und man denkt sich, oh, da ist eigentlich so viel mehr passiert.
Ja, und Yannick, also du hast ja vorhin in einem Nebensatz schon mal gesagt, also wenn ich jetzt eine interaktive Dynamik oder einen Workshop entwickle, dann bewege ich mich ja zu unterschiedlichen Phasen, je nachdem, ob ich die Gruppe schon kenne, ob die sich schon kennen und so weiter und was das Lernziel ist, ja, auf den unterschiedlichen Ebenen, ne? Vorwärts, rückwärts, ne? Quer. Und ne? Manchmal habe ich das Ziel, die dritte Ebene, ich sage jetzt mal die Verhaltensreflexion, Verhaltensreflexion und Änderung vielleicht anzuregen und stelle aber fest, ach, jetzt gibt's erstmal eine sehr mechanische Transfer, pragmatisch, praktisch gute Erkenntnis und dann ist es auch okay. Ja, und manchmal, muss ich vielleicht einfach nochmal, um vielleicht zu führen, in Richtung Wissen einfach nur gehen, ne? Erste Ebene einfach zu sagen, ach okay, ne, wir gucken nochmal, was alles aktiviert werden kann, ne? Nutzt das doch, was war denn da, wie macht ihr das denn sonst, ne? Um dann vielleicht auch schneller als man denkt, wieder einzutauchen in zweite und dritte Ebene. Jetzt ist es für mich, wenn wir über Gamification sprechen, und ich glaube, das schwingt bei unserem Gespräch so ein bisschen mit, aber ich würde das gerne nochmal so aussprechen. Die Mechanik oder das Spiel, egal ob selbst entwickelt, egal ob ein bekanntes Spiel genutzt und übertragen, ne, in der Nicht-Spiele-Welt, ne, ist ja nur für mich nur die Methode. Und diese Begleitung, hattest du es gerade genannt, ne, dieses Facilitieren würde ich es eben nennen, ne, dieses Moderieren des gesamten Events, der gesamten Veranstaltung, des gesamten Termins, das ist ja ein integraler Bestandteil, ne? Weil das Spiel, man könnte jetzt sagen, ne, wenn wir zu Hause sitzen, dann lesen wir die Spieleanleitung, das kann man so auch präsentieren einer Gruppe, ne? Aber häufig ist es ja doch so, dass wir das auch einführen, dass wir das aufbauen, vielleicht einen kleinen Spannungsbogen dazu machen, ne, und sagen, ah, jetzt haben wir eine kleine knifflige Aufgabe, dauert eine Stunde, ne? Oder dass wir aber sagen, guck mal, ich habe hier ein Spiel mitgebracht oder wir machen das jetzt mal mit den Flugzeugen, ne? Zuerst die Person noch des Moderierenden, des Facilitierenden und dann muss ich natürlich noch einmal auch auf die Spielenden zu sprechen kommen, ne? Weil ja. Die gehören ja auch irgendwie dazu, ne?
Aber weil genau das, was du sagst, ne, also ich hoffe, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen deutlich geworden, man kann mit einem einzigen Spiel oder einem einzigen Format an ganz vielen Ecken abbiegen. Und wenn ich das nicht gut im Blick habe, dann entscheidet die Gruppe, an welcher Stelle sie gerade abbiegen möchte. Und deswegen braucht es, glaube ich, eine gute Reflexion des Facilitierenden, um am Ende eben auch bei der Gruppe dahin zu wirken, dass die Erkenntnisse und die Erfahrungen im Fokus sind und die anderen möglicherweise an einer anderen Stelle erst wieder rausgeholt werden. Man kann das so ein kleines bisschen wie so ein Leuchtscheinwerfer fokussieren, ne? Also wenn ich das Design, das UX, die das Interesse in den Fokus bringen möchte, dann verwende ich sehr hochwertige Materialien. Ne? Das sind dann so Großformate, das ist dann auch gerne so eine Murmelbahn aus Holz in, ne? Also da merkt man schon so, oh, alleine da hingehen und das anfassen und bewegen, das ist schon mal ein Event für sich. So, ne? Also da habe ich viel erstmal das Interesse und die Leute beschäftigen sich. Wenn ich saubere Mechaniken einbaue, ne, dann liegt viel der Fokus in diesem Zahnräder hin und her drehen und es gibt diesen Raum von, ich kriege sehr schnell Feedback, ob meine Entscheidungen sich positiv oder negativ auf das Ergebnis auswirken. Und wenn ich diesen Reflexionsanteil in den Fokus richten möchte, dann ist es am besten, wenn ich möglichst ambivalente Entscheidungsräume schaffe. Also Entscheidungen, wo noch nicht klar ist, sind die richtig oder falsch. Und ich dann erst in der Reflexion feststelle, ja, warum? Denn wenn ich sehr offensichtliche Entscheidungen hinlege und sage, ne, so wie diese typischen, weiß ich nicht, früher war es so in der Fahrschule, ich weiß nicht, wie das heute ist, ne, das ist so, der Ball rollt auf die Straße. A, ich gebe Gas, das Kind wird schon. B, ne, ich springe aus dem Auto und hole mir den Ball selbst. C, ich bremse langsam ab, achte auf Kinder, helfe einer Oma über die Straße und erledige den Einkauf. Ja, welche Option wird sein? Logisch, alles ist klar, wir wissen, wir wollen Option C hören. Und wenn ich das habe, dann erreiche ich halt wenig Reflexion über meine Impulse. Und so kann ich halt, je nachdem, was ich auch explizit besonders in den Fokus rücke, auch ein bestimmtes Element in den Fokus rücken. Das heißt nicht, dass ich nicht mehrere davon gleichzeitig machen kann. Aber das bedeutet eben auch, dass die Aufgabe des Facilitierenden an der Stelle ist, sich gut bewusst zu machen, auf welcher Ebene möchte ich das Geschehene reflektieren, damit nicht die Gruppe am Ende mehr damit beschäftigt ist, das Holzmaterial zu loben, als zu reflektieren, wie sie eigentlich damit gearbeitet haben.
Ja, ja. Doch, da gehe ich mit. Und wie gesagt, wenn wir das Spiel, also so wie es designt ist, so wie es funktionieren soll, also der Bestfall sozusagen, Idealfall, eben immer kombinieren, ne, mit denjenigen, die das vorstellen, die den Weg bereiten, die den Raum aufmachen, die dann eben genau diese Reflexionsmöglichkeiten bieten oder eben nicht, ne? Dann wird da ein Schuh draus. Lass uns mal über die Spielenden sprechen. Du hast auch vorhin nur so in einem Nebensatz gesagt, so, ach Mensch, hier, das mit den das waren die Karten, ne? Da warst du jetzt kein so Fan von, ne? Das Quartett, die Quartettkarten. Also damit können wir dich nicht locken. Wer weiß, vielleicht finden wir noch das richtige Thema. Aber so geht's ja vielen, ne? Also es gibt diejenigen, die, keine Ahnung, Risiko lieben, ne? Oder Mario Kart. Die unendlich Tetris und Schere, Stein, Papier spielen können. Oder eben Monopoly. Und dann gibt's aber ja unterschiedliche Spiele-Genre, aber eben auch die Genre, die Spielarten, die Mechaniken, die mit unterschiedlichen Menschen, ich sage jetzt mal Spieler und Spielerinnen, Persönlichkeiten in Resonanz gehen. Ne? Hast du da so ein favorisiertes Modell? Oder ich kann ja mal vorausgehen, ich mag ja Stuart Browns Spielpersönlichkeiten immer ganz gerne. Ne? Die habe ich relativ früh irgendwie so kennengelernt, dass man sagt, Mensch, ne, gibt da so den und die Entdeckenden, ne, oder die Künstler und Künstlerinnen, die einfach, ne, Freude an dem kreativen Prozess haben, ne, oder Sammler sind da genannt, oder eben athletisches Spiel, also so Bodyplay, ne, wir sind ja immer sehr so darauf getrimmt, ja, wir machen eine Simulation, das muss am Tisch passieren, da kann man was basteln und dann was am Flipchart reflektieren, aber es gibt ja auch noch ganz andere Spielpersönlichkeiten, sage ich mal, die vielleicht eher die Bewegung mögen, ne? Oder ich verlinke das einfach mal, ne? Gibt's ja noch den Regisseuren, Regisseurin, die Geschichtenerzählerin und so weiter, ne? Wie gehst du mit deinem, also wenn du was entwickelst oder wenn du dich vorbereitest auf einen Workshop, wie gehst du damit um, dass du vielleicht gar nicht weißt, was für Spiele finden denn jetzt meine Teilnehmenden gut? Wie gehst du damit?
Ja, also ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass all diejenigen, die sagen, ja, ich mag keine Brettspiele, die haben einfach noch nicht das richtige Brettspiel gefunden. Also die haben das nicht, einfach nicht, die sind dann meistens groß geworden mit Mensch, ärger dich nicht und Monopoly wurden dann mehrfach vom Feld gefegt, haben in der Jugend dann mal Risiko gespielt, so lange, bis die Freundschaften zerbrochen sind und sagen jetzt, nee, Brettspiele sind nicht meins, so ab und zu spielen wir mal Rommy und dann war es das auch. Also ich glaube, das Feld ist so riesig, was man machen kann. Ich glaube, meine Empfehlung beim Thema Gamification, um mal zu prüfen, das, was ich als Gamification-Element hier mache, ist es eigentlich, ist es interessant, dass man einmal den Inhalt so komplett wegnimmt und sich überlegt, würde ich das, was ich hier geschaffen habe, selbst auch zu Hause spielen? Würde ich das jemand anderem geben, der sich jetzt nicht nur vom Inhalt quasi hooken lässt? Und dann merke ich halt, ne, so ein Quartett, das sieht ganz cool aus, aber wie viele spielen jetzt, also wie viele würden jetzt wirklich im Arbeitskontext Quartett gegeneinander spielen? Wahrscheinlich eher wenig, also zumindest in meiner Erfahrung. Deswegen, ne, also ich will jetzt nicht auf Quartetts rumbashen, es gibt auch, ne, gibt auch schön gemachte, also und die Idee ist auch gut, aber die Frage ist, ist es am Ende etwas, was auch genau in der Form genutzt wird oder ist es eher ein Artefakt, was man sich mal anguckt und dann ist das eine andere Darstellung. Aber wenn ich sagen würde, okay, ich will wirklich, dass das Spiel spielbar ist, dann würde ich immer die Messlatte so hochlegen, dass ich sage, ist das interessant genug, würde ich das auch als Spiel spielen, wenn es nur um das Spiel gehen würde. Und das ist insbesondere bei solchen Reflexionsspielen ganz spannend, weil es da eben nicht darum geht, es gibt ein richtig und ein falsch oder ein Gewinnen und ein Verlieren, sondern ja, diesen Raum, den man aufgesetzt hat, wie interagiert man damit? Und das, was du ansprichst, diese verschiedenen Spieltypen, ich glaube, je nachdem, wo ich halt den Fokus drauf lenke, auf welche dieser Ebenen, erkennen ja auch die Interagierenden sehr schnell, okay, es geht jetzt nicht um krasse Competition. Oder vielleicht merken sie auch, ich habe immer den Hang zum Wettkampf. Und dann kann man ja auch reflektieren, ja, wie wirkt sich das denn auf unsere Zusammenarbeit aus, wenn eine Person immer als erstes den Kaffee holen will und immer gewinnen will.
Ja, und dennoch, Yannick, ne, muss ich natürlich auch immer nochmal sagen, ne, was du vorhin auch gesagt hast, würde ich dann nochmal betonen, die Frage ist ja, lohnt ja, dieser ganze Aufwand, dieses, ich sag jetzt mal, erklären, spielen, reflektieren, na, dann entweder für diese Erkenntnisse, die ich dadurch ermögliche, ne, und oder eben dann die Reflexion oder die Gespräche, die ich dann daraus starten kann vielleicht. Ne.
Und das finde ich ist die schöne, das finde ich ist eine sehr schöne Überleitung, weil wenn ich über die Sachen, die ich zum Beispiel baue und entwickle, rede, dann rede ich gar nicht von Spielen, sondern ich rede immer von Formaten, weil Spiele haben häufig immer noch auch, insbesondere in Deutschland, so diesen Beiklang, als wäre das etwas für kleine Kinder und wir Erwachsenen, wir spielen ja nicht, ne? Also wir reden hier über Millionenbeträge, das spielen wir bitte nicht, sondern hier haben ernste Entscheidungen zu treffen. Und deswegen rede ich häufig von Formaten. Das sorgt dafür, dass sich Leute darauf einlassen. Und gleichzeitig hilft es auch von der Denkweise, dass es nicht darum geht, ein Spiel oder eine Spielmechanik nur des Spaßes wegen zu implementieren, sondern das muss immer Sinn und Verstand haben und das muss einen Raum aufmachen. Und was es halt super macht, und das ist eine riesige Abkürzung für Organisation, ist, dass ich eben Strukturen und Prozesse, also wenn ich das so formuliere, wir schaffen Strukturen und Prozesse in einem Raum und beobachten die Interaktion der Menschen mit diesen Strukturen und Prozessen, dann klingt es ja nach einer super Art, eine Organisation zu reflektieren. Wenn ich jetzt sage, wir schaffen uns Spielelemente, ne, und Strukturen und Prozesse sind nichts anderes als Spielregeln und Spielmaterialien, und dann beobachten wir, wie Menschen damit interagieren, also dieses Spiel spielen und reflektieren das, dann ist es eigentlich für viele Organisationen eine wunderbare Möglichkeit, um Strukturen und Prozesse erlebbar zu machen, die normalerweise Jahre brauchen, um die mal in der Organisation aufzubauen und mal auszuprobieren. Und das kann ich innerhalb von wenigen Minuten aufzeigen. Und auch so Zweifler, die sagen, nee, Menschen würden sich nie so und so verhalten, dann schaffen wir genau diese Strukturen und Prozesse in einem Spiel oder in einem spielerischen Format. Die Menschen verhalten und interagieren sehr häufig, ne, hat die Psychologie da doch recht behalten in ihren Studien auf genau die Art und Weise, wie man es auch prognostizieren würde. Und alle sind aus dem Häuschen. Und dieses Erlebnis ist meistens so intensiv, dass das etwas verknüpft, dass die Leute einsehen, dass es sich lohnt, auf den langen, steinigen Weg in der Realität sich zu machen, um diese Strukturen und Prozesse in groß nachzubauen, die sie in klein in diesem spielerischen Format erlebt haben.
Ja, ja, super. Ach Mensch, das sind ja so Abschlussworte. stimme dir zu und möchte auch nochmal betonen, das Spiel, das Format, die Übung, die Simulation muss gar keinen Spaß machen. Also das ist tatsächlich, also das kann passieren, das muss aber nicht sein. Ne? Besonders wenn wir jetzt natürlich auch daran denken, ne, dass einige Simulationen, Übungen, Formate sind ja zeitlich begrenzt, ressourcenbegrenzt etc. Ne? Also kann man nochmal scheitern. Ne? Nicht jedes Format ist ja dann darauf angelegt, wiederholt zu werden und in Iterationen sich zu verbessern. Also das ist je nachdem, worum es geht und was natürlich auch gelernt werden soll. Das Zweite, was ich noch sagen möchte, also es gibt, ich kann ja mal einen Spieleladen hier bei mir im Kiez verlinken, aber natürlich, ne, Brettspiele gibt es ja auch wie Sand am Meer. Und wenn wir dann erst in die Computerspielewelt noch schauen, ne, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Genre, Dinge, die genau, vielleicht für den oder die andere super sind und gar nicht interessant sind, ne? Für, keine Ahnung, ich fühle gerade so ein Spiel ein, wo man Wind spielen kann. Ne? Vielleicht ist man der Wind, das ist ein sehr ästhetisches Spiel. Das ist vielleicht auch nicht für alle interessant. Ich finde es super. Abschluss, also ich meine, ich glaube, wir haben so ein bisschen so ich versuche gerade die Einflugschneise zu finden. Also wir haben jetzt auf jeden Fall so ein bisschen trianguliert, vielleicht sind es vier Teile sogar. Wichtig. Wir bieten ein reduziertes Abbild an. Ne? Ein Spiegel, eine Fläche, ein Raum, um was zu erleben, gemeinsam. Ja, gemeinsames Erleben kann hilfreich sein. Ja, Emotionen kann hilfreich sein. Ja, soziale Interaktion kann hilfreich sein. Ne? Oh, okay. Wichtig ist, was immer du da anbietest, ob du es selber entwickelst oder was Bestehendes abwandelst, ob es ein klassisches Spiel ist, was zu Hause bei dir im Schrank steht oder etwas ist, was aus einer gewissen Community heraus, ne, sagen wir mal im Lead-Management, das ist die Simulation, die man dann so macht, das zu verstehen, ne, und sich der Mechaniken, die in Resonanz gehen können, die aber dann auch moderiert werden müssen, ne, das macht sich ja nicht von selber, bewusst zu sein, ne. Eben, du hast vorhin gesagt, damit man sich overengineert, also etwas Wichtiges weglässt oder noch hinzufügt oder komplizierter oder komplexer macht, als es dann eigentlich sein muss, was vielleicht ganz furchtbare Implikationen hat auf die Dauer oder eben auch auf das Lernmoment. Und dann noch diese dritte Ebene, wie du es genannt hast, ne, zu sagen, okay, Achtung, wenn wir jetzt ein Spiel haben, wo es, ne, oder ein Format haben, wo es kein richtig oder falsch gibt, ne? Wo es eher darum geht, ich würde fast sagen, mit sich selber in Kontakt zu kommen, um dann eingeladen zu werden, zu reflektieren, warum ich vielleicht was gemacht habe oder was, ne, der Prozess oder die Struktur war, die ein gewisses Verhalten in der Gruppe oder individuell hat attraktiver erscheinen lassen oder nicht, dann habe ich auch nochmal eine ganz andere Art von Einladung an die Teilnehmenden, ne? In Kontakt zu gehen, ne? mit dem Spiel, mit dem Format, mit dem Material, mit sich selber, aber natürlich auch untereinander. Und alles sollte immer daran orientiert sein, ja, immer am Ziel, ja, deiner Intervention, ja, deines Wirkens bei den Teilnehmenden. Ne? Spaß muss nicht sein, genau, unterschiedliche Genre, unterschiedliche Spielpersönlichkeiten, unterschiedliche Materialien. Ich gucke gerade noch so ein bisschen.
Also ich glaube, was ich jedem empfehlen möchte, ist, Erstens, ich glaube, es lohnt sich total für all diejenigen, die keine Brettspiele spielen, nochmal in die Brettspielszene zu gucken. Ich glaube, das lohnt sich, da nochmal reinzugucken. Da hat sich viel getan. Und das mal auszuprobieren, sich ein Spielecafé zu suchen oder da einfach nochmal mit dem Blick drauf zu gucken, wenn dieses Spiel eine Organisation wäre oder wenn unsere Organisation ein Spiel wäre, ne, würde ich dieses Spiel gerne spielen, würde ich da gerne arbeiten? Wenn ja, warum? Was sind die Teile, die es gut machen? Und wenn nein, was müsste sich ändern? Und das Zweite ist, ich glaube, für all diejenigen, die begeistert sind vom Thema Gamification und selbst solche Formate entwickeln wollen, ich glaube, dass das eine super Sache ist, sich diesen Themen zu widmen. Und ich freue mich total auf eine wachsende Community. Und gleichzeitig möchte ich vielleicht auch noch so ein bisschen, es ist vielleicht nicht ganz so einfach, wie das manchmal aussieht. Und es braucht da schon noch mal die ein oder andere Reflexionsrunde. Und ich empfehle da auf jeden Fall, sich gut mit auseinanderzusetzen mit diesen drei Ebenen. Ne? Wie ist das Ganze aufgemacht? Welche Mechaniken sind da drin? Und wie sollen die Teilnehmenden das reflektieren? Wo mache ich solche Räume auf? Und wenn ich das für mich gut im Überblick habe, dann glaube ich, können da auch sehr schöne Formate entstehen. Und ich freue mich total auf all die Formate, die jetzt gerade in der Entwicklung sind und in Zukunft entwickelt werden. Und bin da sehr optimistisch, dass die Welt des Gamification gerade erst in ihren Startlöchern steckt und dass mehr und mehr Themen durch gute Gamification viel zugänglicher gemacht werden. Und das stimmt mich so ein bisschen optimistisch, weil ich freue mich jetzt schon drauf, mit ganz vielen Organisationen genau mit solchen gamifizierten Ansätzen zu arbeiten und nicht mit einem PowerPoint-Deck dazustehen und irgendwie 700 Folien durchzuballern. Das geht doch viel schöner auch anders.
In der Tat. Wenn ich ein flammendes Plädoyer, die eigene Spielliebe wieder in Klammern zu entdecken. Ja. Und natürlich, ich meine, könnt ihr Jannik direkt auch ansprechen. Ich verlinke auch dein LinkedIn-Profil. Könnt auch mich gerne ansprechen und anschreiben. Oder uns treffen auf ganz unterschiedlichsten Veranstaltungen. Da gibt es ja jegliche Couleur. Eine Veranstaltung, wo ihr entweder sowas erleben könnt, ausprobieren könnt, wo ihr auch sowas einfach nur mal beobachten könnt, ne? Und herauszufinden, na, ist das was für mich? Ne? Und natürlich lokale Spielecafés. Ne?
Yes!
da kann man dann auch Spiele ausleihen und zu Hause einfach mal selber, genau, und mit den Liebsten in spielerische Momente eintauchen. Puh, Jannik, jetzt haben wir ja doch einen großen Bogen gespannt und ich danke dir für das Gespräch, auch wenn ich wüsste, dass wir wahrscheinlich noch eine zweite Stunde füllen können. Vielleicht finden wir irgendwann mal auch noch ein anderes Format, wie wir so ein paar Dinge zusammentragen können, also die wichtig sind, wenn man startet mit dem Thema Gamification oder eben auch, wenn man sagt, ach guck mal, da geht doch noch mehr. Ja, ich würde vielleicht gerne anfangen, eigene Formate, Spiele oder vielleicht Spiele zu Formaten auszubauen, ne, indem man noch eigene Themen da rein vermengt, auch eigene, ich sag ganz bewusst, Facilitationspersönlichkeiten, ne, weil wir bringen ja auch unsere Sicht auf die Welt mit und wir haben ja auch unsere Vorlieben, ne, so wie du sagtest, Mensch, ist das eigentlich was du auch zu Hause spielen würdest, um da wirksam zu facilitieren, ne, das ist ja doch das, was neben dem ganzen Ziel auch ganz wichtig ist, dass wir das, was wir da anbieten, wirksam machen, dass eben niemand rausgeht und sagt, jetzt haben wir da was gespielt, aber ich habe keine Ahnung, was das mit mir oder unserer Organisation oder der Welt zu tun hat. Ne? Ja, ich danke dir vielmals und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Gerne, gibt es noch irgendeinen Abschluss, Wunsch, Tipp? Satz.
Ah, ich könnte jetzt über die Lieblingsbrettspiele reden, aber dann brauchen wir wirklich noch eine zweite Stunde. Also ich glaube letztendlich nur, ich freue mich total über alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich freue mich, dass die Community wächst, dass das Interesse daran wächst. Und spielt mehr Brettspiele, spielt mehr Kartenspiele und entdeckt diese Welt für euch. Das macht wirklich Spaß. Das ist so mein Abschlussplädoyer.
Das klingt
völlig unabhängig von irgendwelchen Organisationskram. Lohnt sich das schon da.
Super. Ich danke dir und an alle Hörenden. Schaut doch einfach mal den gesamten Podcast-Stream durch. Da sind die ein oder anderen Formate, die wir gerade angesprochen haben. Andere verlinke ich nochmal in diesen Shownotes. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bis dahin, ihr euer Julian.
Ihr erreicht Julian unter hallo@keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.